Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Wir liefern Informationen über Kampfschäden und Kampfeinsätze. Alle Informationen werden sowohl direkt als auch über unsere Vorgesetzten bereitgestellt. Aber ich sehe nicht, dass irgendjemand auf diese Informationen hört. Das heißt, wir sprechen, aber niemand hört uns.
Niemand hört uns, sagt Andriy Nemtschew. Er ist der Kommandant eines ukrainischen Panzerbataillons. Und wie man hört, er ist ziemlich ratlos. Er und seine Männer kämpfen an der Front in der Ukraine und sie haben es mit verschiedensten Problemen zu tun. Doch auf diese Probleme wird offenbar nicht angemessen reagiert. Allerdings ist Unterstützung dringend notwendig, denn es geht nicht um weniger als um den Ausgang dieses Krieges.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Der Krieg in der Ukraine, der mit der russischen Invasion im Februar 2022 begonnen hat, dauert mittlerweile fast 2 Jahre an. In den 2 Jahren war ich als Reporter für die Funke Mediengruppe immer wieder in dem Land unterwegs, um über das Schicksal der Menschen dort zu berichten. Aber auch immer wieder an der Front, um eben zu schauen, wie läuft da das militärische Geschehen. Auf unserer jüngsten Reise haben wir unter anderem ein Panzerbataillon besucht, das in der Region Donetsk, also im Osten des Landes, arbeitet und das dort versucht, den russischen Vormarsch aufzuhalten. Aktuell läuft eine russische Offensive, die an allen Fronten eigentlich nach vorne geht, also sowohl im Osten, also in der Region Donetsk, aber auch im Süden, in der Region Saporischschja. Und wir haben dieses Panzerbataillon besucht, dessen Kommandant Andriy Nemtschew ist. Und dieses Panzerbataillon ist deswegen auch ein bisschen speziell, weil sie den deutschen Leopard 2 Panzer haben. Mit dem arbeiten sie. Das ist die Waffe, mit der sie im Einsatz sind. Und auf diesen Panzer hatte die ukrainische Armee ja sehr, sehr lange gewartet.
Справа в тому, що якщо ця машина
Tatsache ist, dass die Maschine in einem Zustand sein sollte, in dem sie vom Konstrukteur erdacht wurde. Zum Beispiel die Gummis an den Panzerketten. Das ist eines der Hauptprobleme. Wir haben sie nicht auf Lager. Die Deutschen wechseln sie jeden Tag aus. Sobald sie ein wenig abgenutzt sind, werden sie ersetzt. Das ist die Dämpfung. Wenn es keine Dämpfung gibt, beginnen die Rollen unter den Ketten zu kämpfen. Wenn die Rollen brechen und... Sie haben bei diesen Maschinen gesehen, dass die Walzen völlig kahl sind. Sie sind aus Aluminium. Ohne Gummi gibt es keine Dämpfung. Dann werden alle Stöße auf der Straße auf die Elektronik übertragen. Dann beginnt die Elektronik, die so konzipiert ist, dass sie an einer Stelle eine Dämpfung hat, zu kämpfen.
Амортизація балансіра, амортизація торсіона. А, цього немає.
Also man muss sich diese Situation, in der wir jetzt gerade sind, so ein bisschen so vorstellen. Wir sind also in einem Kiefernwäldchen irgendwo im Osten der Ukraine, genau sagen, wo kann ich nicht, aus Sicherheitsgründen. Aber wir stehen also auf jeden Fall mit diesem Panzerkommandanten André vor diesem riesen Koloss, 60 Tonnen, also das ist ein Riesending, dieser Panzer. Und er zeigt auch diese Ketten, wo diese kleinen Gummiteile sind. Die sind ungefähr so groß wie so ein Notizbuch. Und sagt uns also, dass diese Gummimatten, diese Gummipolster eines der größten Probleme dieses Panzers sind. Und das ist wirklich absurd. Ich meine, ich kenne mich nicht so super aus mit Panzern.
Aber die Vorstellung, dass also ein Panzer, der zwischen 3 oder 9 Millionen Euro kostet, wegen dieser kleinen Gummimatten plötzlich nicht mehr einsatzfähig ist, das fand ich schon ziemlich absurd. Und André wirkte auch ziemlich empört, als er da darauf gezeigt hat. Und weil die Elektronik halt nicht funktioniert, dann kann der Panzer dann irgendwann eben vollständig ausfallen. Und das haben sie wohl auch immer wieder moniert, aber der Wunsch nach Nachschub läuft offensichtlich ins Leere.
Wir übermitteln alle Daten über den Kampfeinsatz. Warum tut niemand etwas, um diese Probleme zu beheben? Ist es nicht interessant? Sind sie nicht in der Lage zu helfen? Gibt es keinen Auftrag, diese Probleme zu beseitigen? Ich verstehe das nicht.
Das ist was wir übrigens auch schon vorher mal gehört haben. Wir hatten mal eine Folge über die Panzerhaubitze 2000, also so ein Artilleriesystem, was Deutschland geliefert hat. Und auch da haben uns die Leute erzählt, dass sie zum einen Probleme mit der Elektronik haben, also weil die einfach viel zu sensibel ist für den Kampfeinsatz. Und zum anderen, dass sie immer wieder darum diese Probleme monieren und auch entsprechend melden an die zuständigen Stellen in Deutschland, aber das irgendwie überhaupt nicht zurückkommt. Und das ist was ich einfach nicht verstehen kann. Also ich meine, natürlich sind diese Geräte glücklicherweise, muss man ja sagen, bei uns in Deutschland nie im Kampfeinsatz getestet worden. Aber jetzt werden sie eben in der Ukraine eingesetzt und diese Leute sagen eben, was da an Problemen auftaucht, aber es reagiert eben keiner darauf. Und das kann ich nicht verstehen und das kann auch so ein Mensch wie André eben nicht verstehen. Und der wirkte eben auch sehr, sehr aufgebracht, als er uns das erzählt hat. Nicht nur ratlos, wie ich das auch am Anfang gesagt habe, sondern tatsächlich aufgebracht, weil er gesagt hat, naja gut, wir sind halt diejenigen, die dieses Gerät jetzt leider benutzen müssen, um den russischen Vormarsch aufzuhalten. Wir melden diese Dinge ständig an die deutschen zuständigen Behörden, an die Bundeswehr, das Verteidigungsministerium, an wen auch immer. Und am Ende kommt nicht zurück und es passiert eben nichts. Und sie stehen eben allein mit diesen Problemen. André und seine Leute vom Panzerbataillon sind allerdings nicht die einzigen Leute, die zurzeit massive Probleme haben. Das gilt auch für andere Einheiten der ukrainischen Streitkräfte. Das haben wir erlebt, als wir in die Nähe von Avdiivka gefahren sind. Avdiivka, das ist eine Kleinstadt ebenfalls im Osten der Ukraine, auch in der Oblast Donetsk. Und diese Kleinstadt ist zurzeit ganz heftig umkämpft. Die hatte früher 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner, mittlerweile eine Ruinenlandschaft. Und da stoßen die Russen mittlerweile massiv vor. Viele Leute sagen, das, was da passiert, erinnert sie an Bachmut. Bachmut, möglicherweise ist euch das ein Begriff. Das ist diese Kleinstadt, die eigentlich so zum Synonym für diese Brutalität und diesen Irrsinn dieses Krieges geworden ist. Zehntausende Leute sind da gestorben in dieser Stadt und die ist dann im Mai vergangenen Jahres von den Russen eingenommen worden. Und jetzt, wie gesagt, ist eben die Schlacht um Avdiivka. Und da haben wir eine Artillerieeinheit besucht und diese Artillerieeinheit leidet unter massivem Munitionsmangel. Zu der Artillerieeinheit sind wir gekommen mit einem Presseoffizier der Brigade, in der sie zugeordnet ist. Und mit dem sind wir dann mit einem Geländewagen, wir fahren normalerweise einen ganz normalen PKW in der Ukraine rum und der ist definitiv nicht geländegängig, also muss man dann mit dem Geländewagen von diesem Presseoffizier fahren. Der hat uns dann über irgendwelche Felder gefahren, wo man die Spuren des Krieges massiv gesehen hat, überall Bombentrichter. Dann sind wir eben in so ein kleines Wäldchen reingefahren. Und dann tauchte plötzlich Jaroslav auf. Jaroslav ist der Kommandeur dieser Artillerieeinheit, ist ein großer, stämmiger Mann mit rotem Vollbart, gerade mal 24 Jahre alt, aber bereits seit 4 Jahren bei den Streitkräften. Und in seiner Einheit, die haben eine D-20, das ist so ein altes sowjetisches Geschütz, über 50 Jahre alt, und mit dem schießen sie eben auf die gegnerische Stellung.
Конкретно мы делаем, сидят, ну, так сказать, наше начальство, которое корректирует нас.
Konkret machen wir Folgendes. Wir haben unsere Vorgesetzten, die unsere Arbeit koordinieren. Von ihnen kommen die Koordinaten zu uns. Ich gebe sie an den Kanonenausrichter weiter, damit er die Richtung klären kann. Das ist derjenige, der die Kanone ausrichtet. Dann erhält der Richtschütze diese Zahlen, macht Berechnungen und richtet das Geschütz auf das Ziel. Der Geschützführer schreibt auf und kontrolliert es. So schießen wir.
Also wir haben natürlich auch gesehen, wie die im Einsatz waren. Das ist schon ein sehr, sehr eingespieltes Team, wo jeder in diesem Team seine Rolle hat. Und das ist im Grunde genommen auch was, was man im Krieg halt immer wieder sieht. Also nicht nur in den Einheiten selbst hat jeder Soldat seine Rolle zu spielen, sondern jede Einheit hat im Krieg eine spezifische Rolle.
Unsere Aufgabe ist eine der wichtigsten, um die Russen abzuschrecken. Wenn es keine Infanterieunterstützung gibt, wird sich die russische Frontlinie in unsere Richtung bewegen. Die Infanterie allein wird nicht in der Lage sein, den Feind während des Beschusses weiter aufzuhalten, wenn Panzer eingesetzt werden. Wir für unseren Teil leisten, soweit es geht, recht gute Unterstützung.
Die Arbeit dieser Artilleristen, die ist schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also als wir da waren, haben sie uns erstmal in ihren Erdbunker gebracht. Das ist im Grunde genommen wie Erster Weltkrieg, also wie man das so aus Filmen kennt. Man hat so ein kleines Schützengrabensystem, das sie in die Erde reingebuddelt haben. Dazu die Erdhöhle, in der sie dann leben müssen für die Zeit, in der sie in dieser Stellung sind. Das ist wirklich sehr, sehr primitiv, also mit Balken abgestützte Decke, damit sie nicht verschüttet werden, falls sie mal einen Treffer reinbekommen. Dann so ein Doppelstockbett, wo sie alle drauf pennen müssen. Ein kleiner Tisch, auf dem eine Kaffeemaschine steht. Und so nackte Glühbirnen an der Decke und die wird dann mit einer Autobatterie betrieben. Das ist also sehr, sehr einfach. Es riecht da drin auch relativ streng, wie das eben so ist, wenn 8 Menschen da zusammen sind über mehrere Tage, die sich nicht waschen können und die da eben ständig irgendwie parat stehen müssen, falls Alarm ist. Sie haben uns auch erzählt, dass sie also regelmäßig dann rausgerufen werden. Also in der Nacht, bevor wir gekommen sind, hatten sie um 3, um 6 Uhr morgens und um 9 Alarme, beziehungsweise am Morgen dann eben, und mussten dann jeweils raus. Dann ist absolute Anspannung, das merkt man auch. Also sobald der Funk dann geht, das ist so ein quäkendes Geräusch, das kann man sich so vorstellen wie das Quaken, so ein elektronisch verzerrtes Quaken von Fröschen. Und dann ist, da merkt man, es ist sofort Anspannung. Ne? Der Kommandeur kriegt also dann von der Befehlsstelle über ihm die Koordinaten durchgesagt und dann muss alles sehr, sehr schnell gehen. Dann geht man eben raus, alle ziehen sich die Helme auf, die Westen an und dann geht's eben hoch aus dem Erdbunker raus über diese glitschigen Treppen, die da runterführen und dann eben zu dem Geschütz, wie gesagt, also ein altes Ding, altes sowjetisches Geschütz aus den 1970er Jahren und dann arbeiten die aber wie ein Uhrwerk zusammen und schießen eben dieses Geschoss ab. Ein Problem für sie ist einfach, normalerweise trifft so ein altes Geschütz natürlich nicht sofort das Ziel, was es eigentlich treffen soll. Normalerweise müsste man dann so 2, 3, 4, 5 Mal feuern, aber das können sie einfach nicht, weil sie nicht genug Munition für diese Schüsse haben. Deswegen müssen sie eben sehr genau überlegen, wie sehr sie diesen russischen Angriffen antworten können.
Wenn wir das mit dem vergleichen, was wir vorher hatten, dann haben wir jetzt nur bis zu 15% von 100% der Leistung verfügbar.
Das ist ein Problem, was übrigens nicht nur Jaroslav und seine Leute haben, sondern was man eben von allen Frontabschnitten hört, dass im Verlaufe dieses Krieges die Munition immer weniger geworden ist, insbesondere die Artilleriemunition. Und das liegt einfach daran, dass Europa und die USA als die wichtigsten Partner der Ukraine in diesem Kampf gegen Russland nicht mehr genug Munition nachliefern. Also die europäischen Lagerbestände sind so gut wie leer, die Produktionskapazitäten sind nicht ausreichend. In den USA gibt es innenpolitische Ränkespiele um die weitere Hilfe für die Ukraine. Und das führt einfach dazu, dass die Ukraine mittlerweile einen massiven Mangel an Artilleriemunition hat. Das ist ein massives Problem. Die Russen schießen mehrfach am Tag und manchmal die ganze Nacht durch auf die ukrainischen Soldaten. Die müssen dann eben gucken, dass sie in Deckung bleiben. Und Russland hat die Rüstungskapazitäten massiv hochgefahren und gleichzeitig Partner wie Nordkorea, die ihnen 1 Million Artillerie-Granaten geliefert haben. Das ist deutlich mehr, als der Westen geliefert hat und wie gesagt ein Riesenproblem für die Ukraine. Trotz der offensichtlich schlechten Lage will Jaroslav selbst aber nichts zu den genauen Munitionszahlen sagen.
наскільки змінилось? Взяти,
ну, наприклад, якщо Кацапи стріляють сотню пострілів.
Einer der sieben Soldaten, die mit Jaroslav in diesem Erdbunker sind, hatte sich an dieser Stelle eingehakt und hat gesagt, naja, pass auf, also wenn, grob gesagt, wenn die Russen 100 Schüsse abfeuern, dann haben wir drei, vier Schüsse, die wir, mit denen wir antworten können. Und das, wie gesagt, ist ein Riesenproblem. Also wir haben das auch ganz oft miterlebt, wenn wir an der Front waren, dass wir sehr viel reinbekommen haben von russischer Seite, also man hat sehr, sehr viele Einschläge gehört. Von russischer Seite, die Ukrainer können dann eben nicht in dem Maße reagieren, wie das eigentlich sein müsste. Deswegen wünschen sich Jaroslav und seine Einheit auch nichts dringender als weiteren Munitionsnachschub. Sonst könnte es tatsächlich ein Problem werden. Ich habe ja gesagt, die Russen führen mittlerweile an allen Frontabschnitten in der Ukraine Offensivoperationen durch. Das ist heftig, insbesondere eben bei Avdiivka. Aber auch in anderen Landesteilen, auch im Süden der Ukraine, bei Saporischschja, sind die Kämpfe mittlerweile massiv. Die Russen werfen unglaublich viel Material, aber auch Soldaten rein. Und wenn die Ukrainer sich da nicht wehren können, mangels Munition, dann ist das für den weiteren Kriegsverlauf kein gutes Zeichen. Wenn man die Geschichten von André oder Jaroslav hört, dann wird man ja so ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Also ich habe es ja vorhin ja auch gesagt, dass das André im Grunde genommen jemand ist, der ratlos wirkt. Aber das geht mir genauso, muss ich sagen. Also wenn ich sehe, wie diese Leute sich aufopfern an der Front, ob das ein Jaroslav ist, ob das ein André ist, ob das die anderen Soldaten sind, mit denen man spricht, die teilweise seit 2 Jahren durchgehend kämpfen, die nicht nach Hause gehen können, die keinen Heimaturlaub haben, weil sie eben an der Front gebraucht werden und die dann mangels Ersatzteilen, mangels Munition die Angreifer nicht zurückdrängen können, sondern den Eindruck haben, dass sie da so ein bisschen verheizt werden an der Front. Das ist wirklich bitter zu sehen, muss ich sagen. Ich habe auch den Eindruck, so nach 2 Jahren Kriegsberichterstattung aus der Ukraine, dass sich auch in Deutschland und in Europa so eine gewisse Kriegsmüdigkeit breit macht. Das finde ich bitter, denn wie gesagt, die Russen greifen gerade aktuell wieder massiv an allen Frontabschnitten, werfen unglaublich viel Material, werfen unglaublich viele Soldaten in die Schlacht. Ohne Rücksicht auf Verluste wird da gekämpft. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Putin, dass Russland willens und ist, irgendwie über Frieden zu verhandeln. Man weiß auch gar nicht so recht, über welchen Frieden man verhandeln sollte. Denn die Russen besetzen eben immer noch 1/5 der Ukraine. Und ich glaube nicht, dass die Ukrainer das einfach so aufgeben werden. Und man muss sich natürlich auch fragen, warum sollten sie das tun? Es ist ihr Land und das ist eben das Land, was sie verteidigen. Und ich wünsche mir eben einfach, das geht mir immer wieder so durch den Kopf, wenn ich mit diesen Leuten gesprochen habe, dass sie einfach ernst genommen werden in dem, was sie sagen, in dem, was sie von ihren Kampferfahrungen erzählen, dass das geliefert wird, was sie brauchen. Denn am Ende verteidigen sie möglicherweise ja auch unsere Freiheit. Keine Ahnung, wie weit Russland gehen wird, wenn die Ukraine besiegt sein sollte, was hoffentlich nicht passieren wird. Und deswegen wünsche ich mir, dass also auf diese Leute mehr gehört wird, dass denen Beachtung geschenkt wird, dass auch nicht nur in Sonntagsreden gesagt wird, wie toll das ist, was sie opfern, ihre Gesundheit, ihre Zeit, ihr Leben, was auch immer, sondern dass eben auch auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Und die Ukraine braucht einfach weitere Unterstützung, auch militärische Unterstützung. Und am Ende, das hört sich immer so zynisch an, aber es ist, glaube ich, einfach so, wenn wir konsequenter gewesen wären bei der Unterstützung der Ukraine, hätte das möglicherweise auch viele Leben gerettet, möglicherweise auch viele russische Leben gerettet. Denn dann hätte dieser Krieg vielleicht früher beendet werden können. Und das wünschen sich natürlich alle, das wünschen sich Soldaten wie Jaroslav und André, das wünschen sich die Männer, die sie kommandieren, das wünschen sich aber auch die Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine, dass dieser Wahnsinn endlich vorbei ist. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser Folge. An diesem Podcast mitgewirkt haben Alexander, Luca Ellen
und Anja Wölker. Und falls euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren könntet auf Apple Podcast oder Spotify oder wenn ihr uns weiterempfehlen könntet an eure Freundinnen und Freunde, an Verwandte oder an sonstige liebe Menschen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit. Auf bald. Bis dann. Macht's gut und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.